Statt zu fahren, wie geplant, stehe ich hier bei einem Unterstand. Es regnet nämlich, wie man wahrscheinlich hört. Und es regnet aber nicht nur, es regnet stark, sondern es gewittert auch, es blitzt, es donnert. Und da habe ich mir gedacht, mit einem Stahlrahmenrad solltest du vielleicht nicht durchs Gewitter fahren. Regen, eingangs habe ich ignoriert, bin ich eine Zeit lang durchgefahren. Ich habe ja gute Regensachen und habe mich dann auch mal gefühlt wie am ersten Tag, wo es ja auch den ganzen Tag geregnet hat. Aber jetzt, wo es halt das Gewitter doch auch stärker geworden ist, habe ich gedacht, mache ich mal halt. Ja, so ist also jetzt meine erste Tageshälfte in Polen verlaufen, weil dort bin ich jetzt gerade.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wortwechsel. Wir sind immer noch auf der Fahrradtour von Luxemburg in die Ukraine. Mein Name ist Marc Blasius und ich sitze nach wie vor hier mit Michael Merten, der diese Tour durchgeführt hat. In der ersten Folge haben wir schon mit Jean Asselborn darüber gesprochen, wie man sich vorbereitet und was man noch alles für Touren fahren kann. In der zweiten Folge, in der letzten Folge, haben wir endlich in die Pedale getreten. Wir sind losgefahren in Luxemburg, einmal quer durch Deutschland, quer durch Tschechien und sind jetzt, wie wir gerade gehört haben, ist Michael über die Grenze nach Polen.
Es hat gewittert. Wir machen Fortschritte, würde ich sagen.
Ja, wir machen Fortschritte. Es hat gewittert allerdings bei deinem Grenzübertritt. Du warst stabil auf dem Weg zum Bergfest.
Ja, in der Tat, genau. Also die polnische Grenze, das waren 1226 Kilometer ab Start in Luxemburg. Das war also schon, wir nähern uns jetzt der Hälfte der gesamten Strecke. Und das war natürlich dann schon auch für mich irgendwo das Gefühl, ich komme jetzt immer näher an die Ukraine ran. Und das werden wir heute in der Folge auch hören. Ich treffe auch immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer. In Polen gibt es nämlich da eine wirklich sehr große Community. Das Land hat auch wirklich sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Und davon sprechen wir heute.
Nach dem Grenzübertritt nach Polen ging die Radreise dann weiter in Richtung Krakau.
Genau, das war so mein nächstes Etappenziel. Das brauchte da so knapp 2 Tage. Und der erste Tag endete für mich dann allerdings in einer kleineren Stadt, die man kennt. Es ist eigentlich ein ganz idyllisches Städtchen, muss ich sagen. Allerdings kennt man das vor allem wegen eines ganz schrecklichen Ortes, der dort direkt an der Stadtgrenze liegt, und zwar das Konzentrationslager Auschwitz. Der Ort heißt Oświęcim. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber auf Deutsch jedenfalls Auschwitz. Da musste ich anhalten. Das war für mich ganz klar, dass ich da nochmal hinfahre. Ich kannte den Ort schon. Ich habe ja Geschichte und Politikwissenschaften studiert und wir haben damals mit der Uni eine lange Exkursion gemacht und Auschwitz sozusagen erkundet, wenn man das so nennen will. Damals auch mit einem Überlebenden. Das war wirklich sehr emotional. Henrik Mandelbaum hieß er, ein Mann, der gezwungen worden war von den Deutschen, dort in den Gaskammern zu arbeiten. Das war Sondereinsatzkommando, nannte sich das. Also jemand, der die Leichen aus den Gaskammern ziehen musste. Und dann mussten die auch Goldzähne rausbrechen und die Leichen verbrennen. Das war ganz furchtbar. Und der hat auch nur durch Zufall überlebt. Und dieser Ort für mich als Deutscher, aber auch generell, für mich war klar, wenn ich da vorbeikomme, halte ich in Auschwitz auch an. Auch wenn ich diesmal nicht in das Gelände, das ist ja jetzt ein Museum, nicht selbst reinkommen konnte, weil da hätte man sich vorher anmelden müssen. Da braucht man also auch Tickets. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Damals mit der Uni ging das irgendwie einfacher. Ich konnte also nur dort anhalten und auch innehalten. Aber gut, weil ich den Ort eh intensiv schon erkundigt hatte, war das für mich auch emotional dann auch nochmal so gerechtfertigt, einfach draußen zu bleiben und innezuhalten. Auf diesem Weg eben in die Ukraine, wo jetzt natürlich auch Gräueltaten passieren. Ich will das nicht in denselben Zusammenhang stellen, aber natürlich Irpin, Bucha, dort bin ich auch gewesen, werden wir auch noch drüber reden. Dort sind natürlich auch ganz schreckliche Dinge passiert. Wohlwissend, nicht, ich will es nicht vergleichen, darum ging es mir gar nicht, aber auf dem Weg dorthin, eben in Auschwitz anzuhalten, war für mich nochmal eine Ehrensache.
Ich war nie dort, kann also auch vor allem Dimensionen nicht einschätzen in Polen. Wie weit war das dann noch bis nach Krakau?
Oświęcim ist tatsächlich nicht so weit von Krakau entfernt. Das waren auf dem Rad knapp 80 Kilometer. Und das war also quasi eine ganz entspannte Tagesetappe, auch am Fluss lang. Das muss man sagen, die haben da entlang der Wiesla, Weichsel, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Entlang des Flusses jedenfalls einen herausragend komfortablen Radweg geschaffen. Das war also wirklich, hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich da so tolle Infrastruktur haben würde.
Also nach den Strapazen in Tschechien,
genau, ja,
rollt es dann wieder ein bisschen besser.
Genau, ist jetzt auch ein krasser Bruch von Auschwitz, aber das ist halt eben, diese ganze Tour ist voll von allen möglichen Brüchen. Und so wird es eben auch bei diesem Podcast sein. Ich war dann also sehr bald in Krakau und da waren es dann 1400 Kilometer. Da hatte ich also schon die Hälfte der Strecke hinter mich gebracht. Und Krakau war für mich schon ein ziemlich ukrainischer Ort geworden. Das hängt halt an den Leuten, die ich dort getroffen habe. Wir müssen jetzt vielleicht noch mal eine Person an Bord bringen sozusagen. Ich hätte heute auch ganz gerne einen Gast dabei gehabt, und zwar eine Ukrainerin, die hier in Luxemburg lebt und die jetzt so ab etwa Krakau extrem wichtig für diese Tour wird. Irina ist so Anfang 20, lebt und arbeitet seit einigen Jahren hier in Luxemburg, ist also nicht geflohen, sondern schon länger hier und ist hier extrem vernetzt in der ukrainischen Community. Und sie sollte dann ab etwa Krakau für mich wirklich eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson werden, zusammen mit ein paar anderen Ukrainern, die ich dann auch getroffen habe. Irina ist wirklich eine wahnsinnig engagierte Frau hier in Luxemburg. Sie hilft bei Lukraine, bei dieser NGO, für die ich dann auch die Spenden eingeworben habe. Und ich weiß gar nicht, was sie noch alles macht. Das sind also für mich auch wirklich die richtigen Helden des Alltags. So viele Leute, die wirklich ganz, ganz viel auch in der Flüchtlingsarbeit, die Spenden einsammeln etc. Und sie ist aber jetzt nicht so öffentlichkeitsaffin, würde ich jetzt mal sagen. Von daher, sie wollte nicht ins Studio, das ist auch vollkommen okay. Ich hätte es gerne die Gelegenheit genutzt, um sie hier eben auch zu würdigen. Aber man muss einfach sagen, hier ist relativ bald durch Irinas Hilfe ein Netzwerk entstanden, wo dieses Ein-Mann-Projekt eigentlich zu einem Gemeinschaftsprojekt, einem luxemburgisch-deutsch-ukrainischen Gemeinschaftsprojekt werden sollte.
Du sagtest, Irina lebt schon länger hier in Luxemburg auch. Wie seid ihr in Kontakt gekommen?
Ja, das ist auch irgendwie so ganz witzig, weil wir kannten uns also überhaupt nicht, hatten uns auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich mal im realen Leben getroffen, aber so einen Tag vor meinem Start hatte ich schon in den sozialen Netzwerken halt verschiedene Sachen gepostet. Ich wollte ja die Tour bekannt machen, wollte natürlich auch dann Spenden für einen guten Zweck einwerben. Und die Irina hatte das dann gesehen, meinen Post, und hat mir eine Nachricht geschrieben, eine persönliche Nachricht auf Instagram. Und das ging dann auch wirklich direkt so, sie sagte, sorry if it seems to be a rude appeal, also sorry, falls das hier so ein bisschen irgendwie unvermittelt oder unhöflich rüberkommt, aber sie bat mich, dass ich meinen Post korrigiere, weil ich hatte Kiew, ich hatte das auf Englisch geschrieben und da war Kiew auf, auch quasi auf nach der offiziellen Schreibweise K-I-E-V geschrieben und sie meinte, schreib's doch bitte K-Y-I-V, das ist so die Art, wie die Ukrainer das jetzt eben schreiben, in Abgrenzung auch zu den Russen. Und das war also so direkt ihre erste Nachricht, kannst du das bitte korrigieren? Und dann habe ich auch geschrieben, ey, sorry, ja, klar, mache ich. ich muss sagen, ich verwende auch meistens diese Schreibweise, da war es mir halt irgendwie durchgegangen. Und sie sagte dann eben auch, so kamen wir dann in Kontakt, und sie sagte, sie ist da engagiert bei L'Ukraine und findet das ganz gut. Und gab mir eben auch den Hinweis dann, ich habe Freunde übrigens in Kiew und auch in Warschau, und falls du irgendwie da langkommst, sag doch Bescheid, ich kann dir da gerne helfen, auch eine Unterkunft zu finden. Und das war dann so, ich dachte dann, hey, vielen Dank für die Informationen und so weiter, und dann war irgendwie Funkstille. Da hatten wir ja 2 Wochen oder so überhaupt nicht miteinander zu tun. Und dann kurz vor Krakau ist mir halt irgendwie nochmal eingefallen, hey Mensch, da war doch so eine Ukrainerin, die mir angeboten hatte, da zu helfen. Und dann habe ich halt ihr geschrieben, du, wie sieht's aus? Ich bin jetzt tatsächlich bald in Krakau. Kennst du da jemanden? Und tatsächlich, sie kannte da jemanden, beziehungsweise hat auch einfach da die Community, Leute, die sie gar nicht kannte, aber wo sie über die örtliche Community der Ukrainer einfach Leute angeschrieben hat. Und dann schrieb sie mir, ich weiß, einen Tag später oder so schon, hey, da ist, ich habe eine Unterkunft für dich organisiert, und da gibt es ein Café Nich heißt das, in der Altstadt von Krakau. Das ist ein von Ukrainern betriebenes Café, und dort würden dich gerne auch ein paar Leute treffen und kennenlernen. Und dann war ich natürlich baff, also das, so viel Hilfe hatte ich mir gar nicht erwartet, aber war dann auch echt super. Und ich bin dann direkt in dieses Café reingeradelt und habe wahnsinnig spannende Leute getroffen. In diesem Café war auch eine Person, mit der ich mich dann eben auch angefreundet habe, sehr schnell, Volodymyr, wir haben ihn Vova genannt, etwa gleichaltriger, Anfang 40er Ukrainer, der schon in der IT tätig ist und schon länger in Krakau lebt, und der wurde dann auch Teil meines Netzwerks, also zusammen mit eben auch weiteren, da kommen wir aber noch drauf. Und da war auch eine Fotografin, Irina heißt sie, die auch schon länger in Krakau lebt, und die beiden habe ich dann auch auf Band aufgezeichnet, weil sie mir erzählt haben, wie es damals nach Ausbruch dieser groß angelegten Invasion, also nach dem 24. Februar 2022 in Krakau, wie da die Situation war, weil da natürlich sehr schnell schon Leute geflohen sind. Und wie das da war, da hören wir jetzt einfach mal rein.
This must be extremely intense 1.5 years.
Yeah, that's true. To be honest, I don't remember the first half of the year.
I was telling the same.
Yeah.
But that's like, true. I don't remember what... I mean, I remember what I did, helping people. I don't remember anything else. Like, my work, I'm happy that I wasn't being fired, because I didn't do my job. All I did is just, you know, helping Ukrainian people here.
That's impressive. Yeah. Yeah, Volodymyr, you said the same. You in the first 2 months, like your bosses called you and they told you, okay, focus on helping people.
Yeah, I'm living here more than 9 years in Poland, but originally I'm from Ukraine. And as I was telling, the first 2 months I don't remember, and something like Irina, I think we all had the same mental break.
Yeah, it was.
I just remember I was doom scrolling. I was going to the border, I was helping people. My small apartment became a place for shelter. Once I had 10 people in my small apartment with kids, you know, but everything was fine. Anyway, you know, it was a better situation to be here in a small apartment with a crowd of people than people were from Bucha, by the way.
Mm-hmm.
And I remember when we turned on, you know, TV set with YouTube, and there were some news, and they saw their houses, but crashed the first time, and they were crying, oh, it's our house.
Yes.
Where did they go?
They returned. They were in Czech Republic for maybe half year, maybe more. Now they're back. Many people actually back to Ukraine.
Yes, that's true.
And you said there's one good thing, it's about Ukrainians brought together.
Yeah, yeah. I think it's a quite obvious thing that this disaster united us. And even, you know, if you, before, because, you know, every nation has some internal conflicts, like in every family, yeah. But after war started, everybody forgot everything. Some language problems, culture problems. Because when you're facing, you know, a disaster, a probably situation when you're dealing with surviving, you're just uniting and fighting back. And it's happened in Ukraine, in everywhere. Ukrainian diaspora is in Poland, Germany, States. Everybody were just helping. Everybody, I think, has the same story. But,
Also Vova und Irina erzählen ja in diesem Mitschnitt davon, wie sie so die erste Zeit erlebt haben nach der Invasion, nach der russischen Invasion in der Ukraine, was sie da gemacht haben. Beeindruckend, das zu hören. Beeindruckend auch, dass ihre Chefs ihnen da gesagt haben, lasst alles stehen und liegen, kümmert euch um eure Landsleute, geht zur Grenze, helft, unterstützt, tut und macht. Aber beide sind sich einig, dass sie eigentlich so von den ersten 2 Monaten eigentlich kaum noch Erinnerungen haben, ne? Weil das ja
unglaublich intensive Zeit, ja. Das Ding ist, Vova und ich, wir haben uns sehr schnell sehr gut verstanden. Ich habe zwar woanders übernachtet, und zwar bei der Anastasia und ihrem Verlobten, auch in Krakau, auf die werden wir später nochmal zurückkommen, weil ich die dann auch später in der Ukraine getroffen habe. Von daher reden wir da jetzt noch nicht drüber, aber der Vova hat mich trotzdem dann auch zu sich eingeladen. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Er ist auch ein Radreisender, der ist beispielsweise dann auch, später hat er eine Wahnsinnstour durch Usbekistan gemacht. So eine Bikepacking-Geschichte, also Hammerbilder dann auch entstanden. Und in dem Moment aber hat er auch gesagt, er hat sich mein Fahrrad angeschaut. Das war natürlich nach all diesen Strapazen, diesen 1400 Kilometern, ich muss gestehen, ich hatte das nicht so wirklich gut gepflegt unterwegs. Da war auch irgendwie wenig Zeit. Und er hat sich das dann angeschaut und meinte dann, ey, komm einfach mal zu mir. Ich lade dich zum Barbecue ein. Und dann können wir bei der Gelegenheit, kann ich auch mal dein Fahrrad mal sauber machen. Der hatte dann so eine Gartenschlauch mit so einer Spritzfunktion das war dann wirklich ganz cool. Der Witz dabei ist auch, Polen ist ja traditionell auch nicht, sag mal so, das vegetarischste Land. So habe ich es zumindest in Erinnerung gehabt. Ich selber bin jetzt, würde sagen, Flexitarier, also vegetarisch eingestellter Mensch, der auch schon mal Fleisch isst, aber ich versuche es halt zu vermeiden. Und als Vova dann sagte, ich mache Barbecue mit dir, habe ich von meinem geistigen Auge auch schon solche Fleischberge gesehen und habe mir dann gedacht, du, ich bin jetzt nicht so der große Fleischesser. Und dann meinte er, ja, gar kein Problem, weißt du, ich bin Vegetarier. Aber es gibt hier in einem Supermarkt, gibt es mittlerweile auch ein wahnsinniges Angebot an vegetarischen Sachen. Und das ist halt irgendwie, also da hat sich Polen in den letzten Jahren auch nochmal extrem gewandelt und vor allem so Städte wie Krakau, das ist halt wirklich eine unheimlich faszinierende Stadt auch und halt so absolut überhaupt nicht, sagen wir mal, dem Klischee entsprechend, was man vielleicht manchmal noch hat.
Und die ja auch bekannt ist für ihre Würste, ne?
Ja, in der Tat. Aber wir haben wirklich dann, wir sind dann zusammen einkaufen und haben dann auf seinem Grill wirklich eine riesen Bandbreite an Würstchen und noch ein bisschen Paprika und so ein Zeugs gegrillt. Aber das war alles vegetarisch. Und ich habe mich dann auch schön zurücklehnen können. Also Vova hatte dann auch Spaß. Ich selber bin nicht so der Mensch, der da am Fahrrad rumbastelt oder so, aber er hat dann alles sauber gemacht und wir haben es dann, hat es dann auch noch geölt, das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt gehabt, aber ja, also shame on me. Und da habe ich aber dann auch mal natürlich seine Wohnung kennengelernt. Also es ist wirklich so, in dem Take eben hat Vova ja erzählt, wie er bis zu 10 Leute aus der Region Bucha-Irpin bei sich aufgenommen hatte, also Erwachsene und Kinder. Das kann man sich kaum vorstellen. Also das ist wirklich so eine kleine Single-Wohnung. Und ich habe keine Fantasie, wie man da 10 Leute irgendwie aufgenommen hat. Aber Hut ab, die Polen waren wirklich, ich meine, das können wir auch offen drüber sprechen. Wir sind hier in Luxemburg, das Land, wo sich die Regierung immer eingesetzt hat, auch unser Gast Jean Asselborn, immer eingesetzt hat für eine EU, die sehr flüchtlingsfreundlich ist. Polen hat, Luxemburg hat auch beispielsweise unheimlich viele Syrerinnen und Syrer aufgenommen. In dem Fall waren die Polen ja sehr restriktiv. Die wollten eigentlich nie allzu viele Flüchtlinge aufnehmen. Aber was ihr Nachbarland, die Ukraine angeht, da muss man sagen, Hut ab. Auch wenn es da im Folgenden durchaus Spannungen zwischen beiden Ländern gab. Aber das muss man einfach mal sagen. Die Polen haben wahnsinnig viel geleistet, haben unheimlich viele Flüchtlinge aufgenommen, die auch teilweise immer noch da sind. Und das ging dann halt wirklich auch sehr viel über dieses private Engagement. Bei uns ja auch, in Luxemburg, auch in Deutschland. Aber dass dann wirklich die Leute auch privat Flüchtlinge aufgenommen haben und jetzt nicht einfach irgendwo in Hotels oder Unterkünften und wo auch immer, sondern wirklich ihre kleinen Buden geöffnet haben, das war schon bemerkenswert.
We organized some shelter right at our office. I remember calling them in the middle of the night from the border, telling my boss that, I mean, I'm here, I need some place to drop people into. And they said, Ira, what do you need? Do you need some, you know, this heating, how to call it, heating stuff or tents or whatever, just tell us what you need. And they brought everything to the border. And then they organized this shelter right in the office, which was opened, I don't know, probably till the end of last year. So Ukrainians were sleeping at IPAM's office. Yeah, different activities for kids were organized and stuff, yeah.
Also sie spricht ja auch hier in diesem Aufzug wieder, wie ihr Chef und ihr Unternehmen, bei dem sie gearbeitet hat, Unterstützung geleistet hat. Nicht nur indem passiv einfach freigegeben wurde, sondern wirklich aktiv Hilfe geleistet hat, Radiatoren bereitgestellt hat, die an die Grenze gebracht hat. Das Büro, die Bürofläche wurde zum Flüchtlingsstandort. Da haben wir bis kurz vor deiner Radreise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch die ukrainischen Flüchtlinge übernachtet und konnten da, hatten da ein Dach über dem Kopf. Also das ist schon sehr beeindruckend, was da in die, welche Hebel da bewegt wurden.
In our office we had warehouse of things for Ukrainians. So our employees were collecting stuff, and anyone could go and give some clothes, and then we it also went to border or to some places where Ukrainians here could grab this stuff. Yeah, and I was asking this. My manager was just telling me, please stay at home, don't go for work. And I said, just give me opportunity to do anything, because I will just go crazy.
Yeah, that's true. Mm-hmm. Yeah, first month is, yeah, it's all been scrolling the news, and yes. When we were helping, it was at least, you know, it was some kind of a distraction, because yeah, at first we really were at shock here. And as my like parents and all the friends said, that they said that, Ira, it's not that scary. It's more scary when you are not in Ukraine, thinking and overthinking.
They are
their parents are still there.
In which city?
In Cherkasy.
Central part.
Its central part is not that. It's more or less calm. Like more or less calm. Yeah, still it's every day those alarms and stuff. But yeah. Still, I have a lot of friends from Kyiv.
Rocket hit it Cherkasy as well.
Yes, this dam also, because that was what we always afraid of, that they will focus on those dams as they did to Kakhovka. In Cherkasy, there is also a dump, and they were aiming to that, and it actually hit once, and one person was killed.
Ja, da ist auch dieses Thema, wo Irina sagt, ihre Eltern in Tscherkassy, das ist jetzt nicht so nah an der Front. Sie sagt selber, das ist verhältnismäßig ruhig, aber da werden wir auch in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Wie Volodymyr eben auch dann einwendet, ja, es gab aber da eben auch diese Angriffe und es ist irgendwo, auch in Gebieten, wo es verhältnismäßig ruhig ist, kannst du halt nie dich in Sicherheit wiegen, sondern es kann immer was ganz Schreckliches passieren. Es sterben immer wieder Leute, vor allem, weil natürlich diese Städte dann auch nicht so geschützt sind, wie beispielsweise Kiew, was fast jede Nacht bombardiert wird und wo dann natürlich sich dann auch die Abwehrsysteme konzentrieren. Du hast keine Sicherheit.
Was hat das mit dir gemacht, diese Gespräche mit den beiden?
Es hat mich irgendwie noch mal näher mit der Ukraine verbunden, näher reingezogen irgendwo. Es war für mich auch irgendwo so ein also ich habe mich fast schon gefühlt, als wäre ich in der Ukraine. Es waren ja dann auch von Krakau aus, war es nicht mehr allzu weit, ein paar Tage noch bis zur ukrainischen Grenze. Also ich habe irgendwo gemerkt, jetzt wird es real, jetzt wird es immer realer. Und was ich da eben auch, was mich fasziniert hat, auch nochmal dieser unbedingte Durchhaltewille. Das ist die letzte Passage aus diesem Gespräch, die ich gerne mit euch teilen würde. Aufgenommen anderthalb Jahre, also im Sommer anderthalb Jahre nach dem Beginn der groß angelegten Invasion. Und man muss halt sehen, das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen anders, aber ich glaube im Kern immer noch die Mentalität, wir wollen nicht nur gewinnen, sondern wir werden gewinnen. Wir werden uns nicht unterwerfen.
What gives you hope for your country?
Sureness that we will win.
Okay.
It's not even the hope, because we know that we will win.
Also Sie sind sich beide sicher, dass die Ukraine diesen Krieg, diesen Kampf gegen Russland, gegen die russische Invasion gewinnen wird. Hat dich das weiter motiviert, um zu sagen, okay, ich kann auch meinen Kampf, meine Radtour gewinnen, meine Radtour abschließen, ich fahre weiter nach Kiew? Oder war das trotzdem so, dass du dann kurz vor der Grenze nochmal gedacht hast, so, jetzt wird's real, jetzt fahre ich wirklich in das Kriegsgebiet rein?
Also es hat mich auf jeden Fall motiviert, aber ich gebe zu, ich hatte da schon auch einen gewissen Bammel, als es dann Richtung Grenze ging oder als ich dann die Grenze auch passiert hatte. Aber mir wurde dann auch nochmal in diesen letzten Tagen, das ging dann nochmal durchs ländliche Polen, das waren ich muss gucken, ja, die Grenze, das waren dann 1689, also doch nochmal fast 300 Kilometer durch Polen, wo mir dann gewisse Sachen auch bewusst geworden sind, was ich für Freiheiten gerade genieße. Zum Beispiel habe ich auch nochmal am letzten Tag in Polen einfach so halb wild gezeltet. Also nicht ganz wild. Ich habe auch schon mal in Tschechien beispielsweise, da hatte ich überhaupt nichts gefunden, weder Hotel noch irgendwas. Da habe ich beispielsweise bei einer alten deutschen Bunkeranlage gezeltet. Das war da irgendwie im Schatten von so einem Bunker, war es sehr ruhig und ja, da ging das. Und Polen beispielsweise dann auch das ein oder andere Mal wild gezeltet, auch schon mal Campingplätze, aber wenn es halt keine gibt und so, also ich brauche das auch nicht zwingend. Duschen ist wird überbewertet bei so einer Tour. Aber ich hatte dann beispielsweise auch am letzten Tag auf so einem kleinen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Biwakplatz sozusagen, also da hatten sich Privatleute, die haben sowas, so eine Fläche ausgewiesen, wo man zelten konnte, da konnte man eine kleine Spende lassen, konnte dann sich auch sogar waschen oder duschen mit so einem Schlauch. Das war echt ganz, ganz cool. Und da ist mir aber auch klar geworden, was ich da für Privilegien gerade genieße. Also mir war relativ klar, dass ich nicht einfach in der Ukraine jetzt irgendwo dann mein Zelt aufschlagen und mich sicher fühlen kann. Ich hatte auch dann natürlich Angst vor Minen beispielsweise. Das war aber dann im Westen der Ukraine, war das unbegründet, aber gut, das weißt du halt in dem Moment auch nicht, wo später hatte ich dann auch tatsächlich mit Minen gefährdeten Gebieten zu tun, aber es gibt nicht so viele Vorbilder für so eine Radreise. Wesentlich später habe ich dann einen Engländer über das Internet kennengelernt, der hat mich angeschrieben, und meinte dann, er will auch eine Charity-Tour machen. Und er war dann wirklich den Tränen nahe, als ich gesagt habe, wir können ja mal telefonieren, kann dich briefen. Weil der dann auch sagte, you are maybe the only person in the planet who can help me with those questions that I have. Und das stimmte auch. Ja, es gibt da nicht allzu viele Vorbilder gerade in dieser Situation. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, ja.
Das heißt, mental warst du schon fit und hast dich darauf gefreut, jetzt dann auch trotz all den Sorgen über die Grenze zu fahren und warst zufrieden auch mit der Leistung. Wie ging es dir körperlich?
Körperlich ging es mir da eigentlich ganz gut, wobei man sagen muss, also so nach erfahrungsgemäß nach 2 Wochen auf dem Rad renkt sich alles irgendwo ein. Ich hatte aber dann auch ein immer größer werdendes Sammelsurium an Salben dabei. Beispielsweise, als ich in Tschechien da bei diesem Bunker lag, da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich mein Zelt aufgebaut, habe mich dann reingelegt und habe dann auch mich eingerieben mit allem möglichen Zeugs und habe dann gedacht, hoffentlich kommt jetzt hier kein Mensch und guckt da rein, wer dann da in diesem Zelt liegt. Er wird dann da einen Radreisenden auf dem Bauch liegend sehen, der sich da so kurz die Hose runtergezogen hat und dann auch das Gesäß eingecremt hatte und mit Babypuder plus für die Gelenke dann Pferdesalbe. Also gewisse Stellen, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber gewisse Stellen waren dann schon strapaziert, aber da Richtung Ukraine ging es mir dann eigentlich wirklich schon ganz gut. Mich hat allerdings manches doch sehr beschäftigt, also vor allem so dieses Thema, auch als Deutscher, der dann dorthin radelt. Wir haben natürlich, wir hatten Auschwitz angesprochen, wir haben natürlich so unser eigenes Erbe. Und mich hat beispielsweise die eigene Familiengeschichte da auch beschäftigt. Mein Großvater war Teilnehmer dieses Zweiten Weltkriegs und der ist im Alter von 97 Jahren dann auch gerade im Mai, also relativ kurz vor meiner Tour, war sehr gestorben. Und das hat mich da auch sehr bewegt. Ja, ich wollte einfach so ein bisschen meine Gedanken sortieren und jetzt, wo ich mich der ukrainischen Grenze nähere, heute war nochmal ein sehr emotionaler Moment für mich, weil ich heute auch nochmal an meinen Großvater Herbert Löwen gedacht habe, der im Mai, am 15. Mai im biblischen Alter von 97 Jahren gestorben ist und ja, er ist, es beschäftigt mich jetzt gerade eben auch nochmal, weil er so der letzte von 3 Brüdern ist. Einer ist in Russland gefallen, der andere 2003 gestorben. Onkel Hans oder Hennes, wie wir ihn genannt haben, eine ganz wichtige Bezugsperson. Opa natürlich auch. Und Opa ist in Belgien in Kriegsgefangenschaft geraten, hatte also Glück, ist relativ schnell nach Schottland gekommen, hat dort einige Zeit Dienst getan bei einer Bauernfamilie, zu der er noch lange freundschaftliche Verbindungen gepflegt hat. Ihm ging es halt wirklich gut. Der andere Bruder kam nach Kalifornien, der dritte, wie gesagt, ist in Russland gefallen. Und wir haben natürlich immer mal wieder auch über das Thema Krieg gesprochen. Er hat dann immer auch mal erzählt, wie sie dann hier und dort, er war bei der Kavallerie, also es gab tatsächlich noch Pferde damals im Zweiten Weltkrieg, was damals noch sehr wichtig war. Er hat sich da um Pferde gekümmert, nennt man das Kavallerie, wie auch immer. Jedenfalls hat sich um Pferde gekümmert. Ich hätte vielleicht dann auch gerne mehr Fragen stellen wollen, habe das versäumt, jetzt ist die Gelegenheit vorbei. Er ist halt der letzte Lebende dieser Generation gewesen in meinem Umfeld. Jetzt gibt es eigentlich keinen mehr, der den Zweiten Weltkrieg noch so miterlebt hat. Und just in diesem Jahr, wo der Opa eben jetzt gestorben ist, radle ich als alter Kriegsdienstverweigerer in die Ukraine, wo dort gerade Krieg herrscht. Und ja, mein Ziel ist ja auch mal das Schwarze Meer zu sehen. Ich will nach Odessa. Aber gerade Odessa ist in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr viel bombardiert worden von Russland. Es hat dort jetzt auch die
Kathedrale getroffen und alle, die mich so fragten, wo ist denn so hin, sagten, oh, Odessa, ist gerade nicht so günstig. Ich halte jetzt trotzdem mal Kurs auf Odessa, mal sehen, was kommt. Und ja, es ist irgendwo schon, also das Thema Krieg beschäftigt mich, je näher ich dem Ganzen komme, doch umso mehr. Ich nehme auch die ganz vielen, vielen Kriegerdenkmäler wahr auf dem Weg, mehr als ich das vorher so gemacht hätte. Ich hatte immer ein Auge dafür, aber es ist halt jetzt nochmal verstärkt. Und ja, es beschäftigt mich. Ich habe heute tatsächlich auch erstmals während der Tour eigentlich so ein paar Tränen unterwegs verdrückt. Als ich an Opa gedacht habe und auch dann an die ganze Geschichte und natürlich eben auch an die Situation in der Ukraine, die wirklich sehr frustrierend ist. Ich habe ja viele Ukrainer getroffen. Die sind alle sehr optimistisch. Die sagen halt, of course we will win. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Ich finde das auch bewundernswert. Aber natürlich besteht eben auch die große Gefahr, dass dieser Krieg nicht wirklich bald gewonnen werden kann, sondern dass es ein langer, zäher, harter, blutiger Abnutzungskrieg wird. Ja, wie auch immer. Ich fahre hin. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind unheimlich dankbar, dass ich es mache. Ich selbst muss sagen, ich bin da, mich bewegt das auch sehr. Und ja, ich freue mich.
Du sagst in dem Mitschnitt auch, dass du gerne nach Odessa möchtest.
So viel sei verraten, dazu ist es nicht gekommen, aus verschiedenen Gründen. Da habe ich dann tatsächlich die Tour auch nochmal angepasst.
Aber dennoch ging es weiter in Richtung Ukraine.
Ich bin in Vorfreude. Natürlich, man hat die eine oder andere Besorgnis, die Nachrichtenlage aus Odessa beispielsweise. Und generell eine gewisse Angespanntheit ist durchaus da, aber aktuell überwiegt bei mir die Vorfreude, heute Abend in Lviv zu sein, dem alten Lemberg. Und ja, ich melde mich mal, wenn ich über die Grenze bin. Das letzte Mal war es ja mit stundenlangem Aufenthalt verbunden. Ich hoffe mal, dass es jetzt schneller geht als Radfahrer.
Das war also an dem Morgen, ganz früh bin ich aufgebrochen und war dann auch irgendwie so 8 Uhr oder so an der Grenze. Es ist dann aber nicht ganz so unproblematisch verlaufen, wie ich mir das gedacht hatte. Also Stichwort Fahrradfahren nach in die Ukraine und Grenzproblematiken. Da gab es dann eine polnische Grenzbeamtin, die nicht ganz so begeistert von dem Vorschlag von mir war, jetzt da über die Grenze zu radeln oder zu gehen. Und das hat dann tatsächlich ein paar Probleme verursacht.
Das heißt, die Gedanken, die du geäußert hast, deine Ängste ein bisschen, waren schon gerechtfertigt, auch im Hinblick auf den Grenzübertritt?
Im Hinblick auf grenzbürokratische Problemlagen eines Grenzübertrittes, der nicht in einem Auto, sondern auf einem Fahrrad stattfindet, ja. Aber da gehen wir vielleicht in der nächsten Folge drauf ein.
Damit verabschieden wir uns. Wir stehen kurz vor der Grenze in die Ukraine. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zur nächsten Folge. Das Wortwechsel-Spezial gibt es ab sofort jeden Donnerstag auf wort.lu und überall da, wo es Podcasts gibt. Das Wortwechsel-Spezial mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew ist eine Produktion des Luxemburger Wort. Moderation Marc Blasius, Redaktion Michael Merten, Musik und Coverdesign Christian Mertes, Titelfoto Anouk Anthony.